Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Die Geschichte von Kontrollversagen.
Bis zuletzt haben die Prüfer immer die Bestnote gegeben. Ein uneingeschränktes Testat.
Ein Viertel der Bilanzsumme.
Kriminelle Machenschaften.
Wie why dieser massive Betrug nicht vorher aufgefallen ist.
Die hat es nie gegeben, diese 1,9 Milliarden.
Bei Wirecard haben sämtliche Kontrollmechanismen versagt.
Wie konnte das alles passieren?
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann.
Heute kommen wir zu einem Thema, auf das so mancher sicherlich auch schon gewartet hat. Und zwar geht es um die Wirtschaftsprüfer, die Aufseher, die Wirecard 11 Jahre lang geprüft und fast 11 Jahre lang nichts entdeckt haben. Sie haben 10 Jahre lang Wirecard attestiert, dass die Bilanzen stimmen.
Ja, und viele Anleger, die sind nun sauer auf die Prüfer, weil sie sich eben darauf verlassen haben, dass bei Wirecard wohl alles in Ordnung ist, wenn die nichts finden.
Und deswegen wollen wir heute nochmal versuchen, einige Fragen zu beantworten, die wahrscheinlich auch im Untersuchungsausschuss im Bundestag gefragt werden und auch beantwortet werden müssen.
Wir sprechen noch einmal mit Fabio De Masi von den Linken, der den Untersuchungsausschuss maßgeblich mitinitiiert hat.
Außerdem sprechen wir unter anderem mit dem Chef des Instituts der Wirtschaftsprüfer und nochmal mit dem Anlegeranwalt Klaus Nieding, der Zehntausende bei der Klage gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY vertritt.
Wir haben zu diesem Zweck in unserem Team drei Wirtschaftsprüfer, die geleitet werden von einem ehemaligen Partner einer der sogenannten Big Four Gesellschaften, die quasi auf unsere Kosten hin vorab erstmal untersuchen, wo man da bei EY sinnvollerweise ansetzt.
Aber fangen wir von vorne an.
Also EY, einst Ernst & Young, hat seit 2009 die Bilanzen von Wirecard geprüft.
EY gehört zu den sogenannten Big Four. Das sind die vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und zwar sind das Deloitte, PricewaterhouseCoopers, also PwC, KPMG und eben EY.
Tja, und die vier, die prüfen nahezu alle großen Konzerne der Welt. Sie schauen also, ob deren Bilanzen stimmen, ob die Konzerne korrekt über ihre Umsätze berichten.
Das sind also sehr wichtige Informationen für Anleger und auch für die Börse.
Ja, und die Prüfer verdienen auch gut dabei. Zusammen, da machten die vier größten zuletzt einen Jahresumsatz von rund 155 Milliarden Dollar. Heißt, die Prüfer, die haben viel Macht und Einfluss.
Ja, zum Beispiel hat EY von seinem wohl lukrativsten Mandanten, dem Industriekonzern Siemens, im Jahr 2017 57 Millionen Euro für die Prüfung seiner Bilanz erhalten.
Und auch Wirecard hat gezahlt 2,3 Millionen Euro an EY für die Jahresprüfung.
Und nicht nur Privatunternehmen nutzen ihre Dienste.
Nein, auch große Staatsunternehmen, die Deutsche Bahn zum Beispiel, auch die werden von EY und Co. geprüft, seit sie formell privatisiert worden sind.
Ja, und das hat deren Macht und Einfluss durchaus nochmal gestärkt. Alleine in den vergangenen 5 Jahren hat der Staat an die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Aufträge in Höhe von 400 Millionen Euro vergeben. Spitzenreiter ist dabei KPMG, gefolgt von PwC und Deloitte. Und dann erst kommt EY.
Ja, und die Unternehmen, die das beauftragen, die müssen auch deshalb so viel bezahlen, weil die Wirtschaftsprüfer Top-Experten sind und deshalb auch Top-Verdiener in Deutschland. Ein erfolgreicher Partner bei einer großen Wirtschaftsprüfung, der kann laut der Unternehmensbewertungsseite Glassdoor um die 1 Million Euro im Jahr verdienen. Neue Partner, die verdienen gleich mindestens 250.000 Euro. Das sind jetzt natürlich Durchschnittswerte, das genaue Gehalt ist immer auch Verhandlungssache.
Außerdem muss man sagen, haben die Chefs dort meistens auch recht spannende Jobs. Sie treffen sich zum Beispiel mit Aufsichtsräten oder Vorständen, und zwar von den wichtigsten Unternehmen in Deutschland. Und sie treffen sich auch mit Politikern und mit anderen Entscheidern aus der Wirtschaft.
Ja, manchmal, da fliegen sie sogar um die Welt, wie im Fall von Wirecard. Beauftragt werden die Prüfer vom Aufsichtsrat der Konzerne. Seit 2016, da müssen deutsche Unternehmen alle 10 Jahre ihren Wirtschaftsprüfer wechseln.
Ja, geprüft werden auf jeden Fall mittelgroße und große Firmen, die mehr als 12 Millionen Euro Umsatz machen. Da gibt's noch einen ziemlich großen Kriterienkatalog, aber das wäre hier an der Stelle zu viel.
Wirtschaftsprüfer, die müssen studiert haben, die müssen praktische Erfahrung gesammelt haben, bevor sie ihr Examen ablegen und zugelassen werden können. Das ist also ein sehr anspruchsvoller Job, der eine hohe Sachkenntnis voraussetzt.
Und genau deswegen fragen sich ja jetzt so viele, wie kann es sein, dass EY trotz der vielen Hinweise, über die wir ja auch schon in den letzten Episoden gesprochen haben, nichts finden konnte, was dem Testat, also der Bescheinigung, dass die Bilanz ordnungsgemäß erstellt wurde, entgegengestanden hätte.
Am Ende stand bei Wirecard der größte Bilanzskandal der Nachkriegszeit.
Und aufgedeckt hat ihn zunächst nicht EY.
Nein, sondern KPMG. Von denen gab es eine Sonderprüfung im Auftrag gegeben vom Aufsichtsrat von Wirecard. Wir kommen noch dazu, was eine Sonderprüfung genau ist.
Ja, genau. KPMG fand damals als erstes heraus, dass sich viele Umsätze von Wirecard-Firmen in Asien nicht finden lassen. Und erst dann kam EY auf die richtige Spur.
Ende Juni verkündete der langjährige Jahresprüfer EY dann schlussendlich 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten von Wirecard auf den Philippinen liegen, können einfach nicht mehr gefunden werden. Daraufhin ging Wirecard dann unter.
Es muss auch so einiges an Hinweisen gegeben haben. Wir haben mit dem Mitinitiator des Untersuchungsausschusses des Bundestags zum Fall Wirecard, und zwar mit Fabio De Masi von den Linken, gesprochen. Als Mitglied des Finanzausschusses im Bundestag hat er die Möglichkeit, Unterlagen zu sehen, die sonst geheim sind.
Wir haben ihm Fragen zur Verantwortung der Wirtschaftsprüfer gestellt. Haben die alles richtig gemacht? Gab es eine perfekte Täuschung oder was ist genau in den Augen von De Masi falsch gelaufen? Er hat eine klare Meinung.
Nach meinem Eindruck waren die Wirtschaftsprüfer hier nicht blind oder blauäugig, sondern eher mit im Boot. Denn wir haben ja gesehen, dass sie durchaus auch Kenntnisse hatten über die Vorwürfe und sich die auch angeguckt haben und die dann immer in irgendwelchen Anhängen versteckt haben. Insofern habe ich den Eindruck, man war hier etwas zu viel mit im Boot.
Okay, also mit im Boot waren Sie ja schon alleine deswegen, weil Sie als Wirtschaftsprüfer immer von den Unternehmen bezahlt werden, die Sie beauftragen. Dennoch ist es ja wirklich ein schwerer Verdacht, dem EY jetzt auch intern nachgeht. Sehen Sie denn auch wirklich strafrechtliche oder zumindest auf jeden Fall ernsthafte Konsequenzen auf EY zukommen?
Das steht nicht mir zu, das zu beurteilen. Dafür ist die Aufsicht zuständig. Aber ich glaube, wenn man Testate durchwinkt, sich Kontobelege nicht zeigen lässt und dann eben auch versucht, unbequeme Dinge in irgendwelchen Anhängen zu verstecken, aber sich abzusichern, dass man sie zumindest irgendwie angesprochen hat, das alles stinkt. Und deswegen glaube ich, dass es noch auch strafrechtliche Dimensionen haben wird.
Das meint zumindest Finanzpolitiker De Masi. Eine andere kritische Stimme ist auch der Anlegeranwalt Klaus Nieding. Er vertritt auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, und er kämpft für Wirecard-Anleger, die sich ja auf das Testat von EY verlassen haben und in den Konzern investiert haben. Mit dem Ergebnis, dass viele einen großen Teil ihrer Investition verloren haben.
Niedings Kanzlei allein repräsentiert inzwischen rund 25.000 Kleinanleger und rund 300 institutionelle Anleger wie Stiftungen und Fonds. Seine Kanzlei baut gerade eine europäische Plattform für die Geschädigten auf. Das Ziel ist, sich außergerichtlich mit EY zu einigen.
Das hieße dann, EY zahlt Geld, ohne von einem Gericht dazu verurteilt zu werden. Und daran könnte EY durchaus Interesse haben. Die Gesamtschadenssumme, die den Anlegern entstanden ist, die beläuft sich zumindest laut Niedings Schätzung auf rund 9 Milliarden Euro. Das war der letzte Marktwert aller Wirecard-Aktien vor der Pleite. Und das ist ja immerhin so viel, wie zum Beispiel die Lufthansa als Corona-Rettungspaket vom Staat bekommen hat.
Allein der Reputationsschaden, den EY durch die Wirecard-Geschichte erleiden könnte, ja, könnte der Firma vielleicht sogar am Ende die Existenz kosten.
Ja, und zusätzlich könnte er auch die ganze Branche schwer beschädigen. Wirtschaftsprüfer, die leben ja schließlich vom Vertrauen der Unternehmen und Anleger.
Bestes Beispiel Arthur Andersen. Früher gab es nämlich nicht die Big Four, sondern die Big Five der Prüfungsunternehmen.
Ja genau, denn dann kam der bis dato größte US-Bilanzskandal Enron. Der große amerikanische Energiekonzern ging 2001 pleite wegen Bilanzbetrug und wer war der langjährige Prüfer?
Arthur Andersen. Ja, der konnte sich von dem Reputationsschaden nie erholen und ging unter, nachdem sie Fehler bei der Bilanzprüfung von Enron zugeben mussten.
Pikant ist, dass ein großer Teil des Deutschlandgeschäfts von Arthur Andersen später an EY ging.
Und das zeigt, wie bedrohlich die Vorwürfe gegen EY sein könnten. Klaus Nieding ist zumindest zuversichtlich, dass eine Musterklage im Namen vieler Geschädigter hierzulande große Aussicht auf Erfolg hätte.
Ich frage mich, war der Abschlussprüfer nicht in der Lage, eine Saldenbestätigung für diese Konten, auf denen angeblich die 1,9 Milliarden liegen sollten, sich im Rahmen seiner Abschlussprüfertätigkeit einzufordern? und dann möglicherweise frühzeitiger festzustellen, dass es dort Probleme gibt. Ich frage mich, warum war KPMG in der Lage, sogenannte Prüfungshemmnisse im Rahmen des Sonderprüfungsberichtes vom Frühjahr diesen Jahres auszuweisen, aber der Abschlussprüfer hat solche Dinge nicht erkannt. Das sind alles Fragen, die man stellen muss. Und da müssen wir in der Tat erstmal warten, welche Aufklärungsarbeit im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren dort an den Tag gelegt wird und welche Tatsachen dann zutage treten.
Und Nieding hat sogar große internationale Prozessfinanzierer gefunden, die die langwierige und teure Planung und Vorbereitung für eine solche Musterklage bezahlen, wie er sagt.
Wir kennen das ja aus den USA. Dort gibt es eine lange Geschichte von erfolgreichen Sammelklagen von Anlegern. In Deutschland ist das Vorgehen mit Prozessfinanzierern bisher durchaus eher, sagen wir mal, unüblich. Und Sammelklagen gibt es bei uns auch nicht, sondern erst seit dem VW-Dieselskandal sogenannte Musterfeststellungsklagen.
Klaus Nieding erklärt die Vorteile seines Vorgehens.
In dem Moment, wo der Prozessfinanzierer seine Finanzierungszusage gibt, hat der Fall, sagen wir mal, insgesamt eine mehrstufige Prüfung durchlaufen. Und Sie müssen immer sehen, Prozessfinanzierungsgesellschaften haben selbst wieder Investoren, sind rechenschaftspflichtig ihren Geldgebern gegenüber und haben auch nichts zu verschenken. Insofern kann ich als Mandant in dem Fall, wo ein renommierter, großer, möglicherweise führender Prozessfinanzierer eine solche Zusage gibt, kann ich relativ sicher sein, dass der Fall von mehreren Stellen für gut befunden wurde.
Gut, es könnte also Aussichten für eine erfolgreiche Anlegerklage geben. Fest steht das natürlich noch nicht. Aber die Aktionäre sind auch nicht die einzigen, die etwas von Wirecard wollen.
Ja, schließlich hat der Konzern hohe Schulden angehäuft. Rund 3,2 Milliarden Euro an Forderungen hat der Insolvenzverwalter gezählt, unter anderem von großen Banken.
Es stehen gigantische Forderungen im Raum, aber woher wollen Sie es nehmen? Der Insolvenzverwalter hat bei der Wirecard-Pleite schließlich nur 26 Millionen Euro an freiem Guthaben gefunden.
Das heißt also, es könnte sein, dass nicht nur die Aktionäre auf EY zugehen, sondern auch die Gläubigerbanken.
Aber eigentlich gilt für Wirtschaftsprüfer bei Fahrlässigkeit eine Haftungsobergrenze von 4 Millionen Euro. In unserem Fall also von EY gegenüber Wirecard. Man müsste EY also nachweisen, dass sie grob fahrlässig oder vorsätzlich falsch gegenüber anderen, zum Beispiel den Anlegern, gehandelt haben.
Gut, aber schauen wir doch erst nochmal darauf, was eigentlich genau zum Ende und zum Fall von Wirecard geführt hat. Nochmal, EY hat ja seit 2009 bei Wirecard geprüft.
Und bis einschließlich 2018 nichts Gravierendes gefunden. Dann kamen 2019 die schweren Vorwürfe von der britischen Zeitung Financial Times.
Der Druck auf den Konzern, der stieg von den Medien, den Anlegern, auch von Großinvestoren und im Oktober 2019 knickte Wirecard dann ein und gab eine Sonderprüfung in Auftrag bei der Konkurrenz von EY bei KPMG.
Deren Bericht erschien im April 2020 und was da drin stand, war alarmierend.
Ja, denn der deckte zwar noch nicht alle Hintergründe des mutmaßlichen Betrugs auf, aber KPMG konnte nicht bestätigen, dass es große Teile des wichtigen Asiengeschäfts mit Wirecard-Partnern wirklich gab. Und dieser Befund, der brachte dann auch EY auf den richtigen Pfad.
Ja, und dazu haben wir mit unserem Kollegen Bert Fröndhoff gesprochen. Er ist seit vielen Jahren Experte für Unternehmensberatung und auch Wirtschaftsprüfung. Und er kennt die Vorwürfe natürlich gegen EY. Ich habe ihn gefragt, wie kann es sein, dass EY erst so spät auf die richtige Spur kam?
Das ist tatsächlich die zentrale Frage, die aufgeklärt werden muss. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich bis ins letzte Detail aufgeklärt werden kann, beziehungsweise in welchem zeitlichen Rahmen dies geschehen kann. Aber das ist so. Das sind sehr komplexe Prozesse, die dahinter liegen, sehr viel auch Dinge, die die Öffentlichkeit nicht weiß und wahrscheinlich auch im Unterausschuss der Öffentlichkeit aufgearbeitet werden. Deswegen ist es erstmal, müssen wir davon ausgehen, dass uns das noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird, dieses Thema, auch die Aufarbeitung, welche Rolle und welches Fehlverhalten EY hat. Das ist ja dann insbesondere auch für den Prozess, den wir eben schon beschrieben haben, für die rechtlichen Folgen ganz eminent.
Okay, aber beschreib doch mal, wie zuverlässig so eine Prüfung sein kann oder auch muss.
In der Prüfung ist es ja grundsätzlich so, dass es so eine gewisse, ja, die Branche nennt das selber auch, so eine gewisse Erwartungslücke gibt. Ne? Also das ist einerseits, die Öffentlichkeit erwartet von einem Wirtschaftsprüfer, dass er wirklich alles findet und dass alles Problematische in einer Bilanz findet und dass, wenn er sein Testat darunter setzt und seine Unterschrift unter das Testat setzt, dass die Bilanz, die er dann geprüft hat, auch wirklich stimmt und das Bild des Unternehmens auch wirklich wiedergibt, so wie es wirklich ist.
Mhm. Wie tief müssen Wirtschaftsprüfer denn eigentlich in die Prozesse eintauchen?
In der Praxis ist es natürlich so, dass der Prüfer niemals eine absolute Sicherheit über die Richtigkeit einer Bilanz erzielen kann, sondern man spricht selber von einer hinreichenden Sicherheit, die erzielt werden kann, eben weil das ganze System viel zu komplex und viel zu groß ist. Der Prüfer kann also praktisch nur in den 3-4 Monaten, die er hat, die wesentlichen Teile eines Unternehmens prüfen. Man spricht da von einem risikoorientierten Ansatz. Das heißt, man sucht sich Dinge, die Risiken darstellen, die höhere Risiken darstellen in der Bilanz und prüft die intensiv.
Okay, und da müssten Verdachtsmomente, wie sie von Shortsellern oder der Financial Times oder ja auch von den Whistleblowern über Jahre geäußert wurden, doch eigentlich Hinweis genug sein, oder nicht?
Ja, und da ist dann der Prüfer tatsächlich verpflichtet, sehr intensiv zu prüfen. Dazu gehört unbestreitbar die Prüfung von Konten, von Kontenseiten, wie es im Fall Wirecard ja auch im Zentrum steht. Da geht es um die Treuhandkonten in Asien, die sich ja in den Philippinen, die sich ja dann als Luftnummer entpuppt hatten. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, hat EY da berufsstandsgemäß, gewissenhaft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und nicht fahrlässig diese Kontenseiten geprüft und für richtig befunden, oder sind ihnen dabei Fehler passiert?
Genau, das ist die Frage.
Und das ist nach dem, was heute auf dem Tisch liegt, noch nicht richtig zu beurteilen. EY selber spricht ja von einem sehr ausgeprägten Betrugssystem, was auch mit intensiverer Prüfungshandlung nicht entdeckt werden konnte. Es ist so, dass und die Kritiker sprechen davon oder werfen ihnen vor, dass sie eben die einfachsten Dinge in der Prüfung nicht gemacht haben, nämlich sich solche Kontenseiten tatsächlich selber vorlegen zu lassen, selber einzuholen, das ist die Pflicht des Prüfers, selber einzuholen beim Kreditinstitut, und dass dabei irgendwie so grundsätzliche Fehler passiert sind, vielleicht auch fahrlässige Fehler, die eben dann zu einer Schuldhaftigkeit von EY in diesem Fall führen können.
Das sagt zumindest Bert Fröndhoff, Wirtschaftsprüfer, Experte vom Handelsblatt.
Felix, du hast EY dazu befragt. Was sagen sie denn dazu?
Tja, die sagen dazu gar nichts, mit Verweis auf die strengen Verschwiegenheitspflichten ihrer Branche. Aber wir haben im Oktober nun auf einem anderen Weg den sogenannten Versagungsvermerk von EY erhalten.
Ein Versagungsvermerk ist Teil des Prüfberichts, in dem ein Unternehmen für den Aufsichtsrat beschreibt, was sie in einem bestimmten Fall getan haben. In diesem Fall also, warum EY die Bilanz von Wirecard nicht bestätigt hat, also kein Testat ausstellte. Was genau steht denn in diesem Bericht, Felix?
Relativ viel. EY zählt dort zum Beispiel die Prüfungsschritte auf, die zwischen dem 29. Januar und dem 17. Juni 2020 unternommen worden sind. Also bis zu einem Tag vor der entscheidenden Mitteilung von Wirecard, dass das Geld fehlt. EY hat schon allein, um die Existenz der 1,9 Milliarden Euro auf den Treuhandkonten in Manila abzuklären, über 30 Prüfungshandlungen vorgenommen. Darunter waren dann zum Beispiel ein Vorortbesuch, da hat man Testüberweisungen angefordert, die dann nie ankamen, und es gab Gespräche mit den Banken und dem Treuhänder.
EY will also sagen, wir haben genau hingeschaut?
Richtig, das kann man so sagen. Und ganz von der Hand zu weisen ist diese Sichtweise ja nicht. Zum Beispiel ist ja nur durch den Befund, dass die Bankbestätigungen aus Manila gefälscht waren, am Ende der mutmaßliche Betrug aufgeflogen.
Die Frage ist nur, warum nicht früher? Zu den Vorwürfen gehört auch, dass EY womöglich internationalen und deutschen Prüfungsstandard nicht gerecht geworden sein könnte.
Das hat EY bisher nicht kommentiert, aber der globale Chef von EY, Carmen De Sibio, der hat sich offiziell über Anzeigen in Zeitungen und auch in Interviews demütig gezeigt, dass seine Firma den Betrug nicht früher aufgedeckt hat.
Wir hören mal rein in ein Interview mit ihm beim amerikanischen Sender CNBC.
It was a very well orchestrated fraud. Es war ein sehr gut inszenierter Betrug. Und wie ich unseren Klienten geschrieben habe, ich bedauere, dass wir das nicht früher entdeckt haben. Aber wir haben es entdeckt und dem Aufsichtsrat gemeldet.
Und der EY-Chef hat auch gesagt, dass man die Latte bei zukünftigen Prüfungen höher hängen sollte und mit Blick auf mögliche Straftaten genauer hinschauen sollte.
Und inzwischen geht es auch gar nicht mehr nur um die Rolle von EY, sondern um einen richtigen Streit der Prüfer.
Das stimmt, jetzt wird's nämlich etwas schmutzig. Inzwischen ist ein Zusatzbericht von KPMG zu seiner Sonderprüfung aufgetaucht. Dort hält KPMG fest, dass ein EY-Mitarbeiter schon vor 4 Jahren einem Vorgesetzten gegenüber Hinweise geäußert haben soll auf schwere Unregelmäßigkeiten bei Wirecard.
Und außerdem hätte Wirecard versucht, einen Wirtschaftsprüfer in Indien zu bestechen. Das hat zumindest die Financial Times berichtet.
EY hatte daraufhin mitgeteilt, die Vorwürfe seien sowohl von Wirecard als auch von Teams von EY Deutschland untersucht worden. EY sagt, sie hätten die Ergebnisse mehrfach an den Vorstand und den Aufsichtsrat von Wirecard berichtet und angemessen dokumentiert. Insgesamt findet man es bei EY heute höchst sonderbar, dass KPMG, vielleicht auf eigene Faust, aus dem Nichts jedenfalls, weitere Erkenntnisse aus der Sonderprüfung in weiteren Berichten zusammengestellt hat.
Es gibt sogar Berichte, dass Jan Masalek, also die flüchtige Nummer 2 bei Wirecard, Schauspieler engagiert haben soll, und zwar in Asien, für eine Videokonferenz mit EY. Die hätten sich in einer nachgebauten Bürokulisse als Bankmitarbeiter ausgegeben und bestätigt, dass es das Vermögen von 1,9 Milliarden Euro gibt.
Eine verrückte Geschichte, die eine Ente gewesen sein könnte. Denn aus dem Umfeld von EY, da heißt es heute gegenüber dem Handelsblatt, dass das gar nicht stimme. Dass es schon reale Bankfilialen waren und auch reale Bankmitarbeiter, die man in Manila aufgesucht hat. Eventuell aber eben bestochene Mitarbeiter.
Fakt ist, diese Berichte lassen doch wirklich viele Fragen offen. Und viele Anleger sind auch sauer, dass die meisten dieser Prüfberichte und Prüfanhänge nie öffentlich waren. Allerdings, das ist natürlich immer der Fall bei Prüfberichten an den Aufsichtsrat, der Insolvenzverwalter kann diese nun eventuell gegenüber den Gläubigern veröffentlichen, aber ob er das tut, ist im Fall Wirecard noch offen.
Klar ist auch, viele Anleger, die haben sich darauf verlassen, dass bei Wirecard alles in Ordnung ist. 40.000 bis 50.000 Kleinanleger sollen sich laut Rechtsanwälten und Anlegervereinen an Klagen beteiligen.
Schließlich haben die oft alles verloren. Auch ein Kleinanleger, er hat mehrere tausend Euro angelegt. Das war für ihn wirklich viel Geld, aber zum Glück hat es ihn nicht ruiniert.
Ich habe ihn gefragt, ob ihn die Testate von EY beruhigt haben.
Ja, auf jeden Fall, klar. Das hat natürlich hat immer so eine Art Sicherheit gegeben, einfach wenn wieder mal so eine FT-Meldung kam oder so ein neuer Zweifel an Geschäftszahlen oder an irgendwelchen Vorgängen. Es geht ja eigentlich schon zurück ins Jahr 2008, als diese erste Anschuldigung von der SDK damals kam.
Das ist eine große Anlegerschutzorganisation, genau.
Genau, und da wurden ja auch öffentlich Anschuldigungen getätigt, die auch in die gleiche Richtung gingen, wie jetzt am Ende sich herausgestellt hat, schon Richtung Bilanzfälschung. Und da war dann das Ende vom Lied, dass diejenigen, die diese Anschuldigungen geäußert haben, wegen Insiderhandels vor Gericht gestellt wurden und verurteilt wurden.
Okay, aber wenn es diese ganzen Vorwürfe schon früh gab, warum haben Sie sich eigentlich auf die Testate verlassen?
Genau, ja. Aber zumindest gab es da auch eben eine Sonderprüfung durch EY, dann, die dann alles widerlegt hatte, was da als Anschuldigung rauskam im Groben. Und da ging es eigentlich los, dass man immer sich darauf verlassen hat eigentlich, okay, wir sind hier in Deutschland in einem hochentwickelten Finanzmarkt, in einer der größten Wirtschaften weltweit. Wir haben strenge Regeln, wir haben natürlich auch eigentlich gehofft Medien und sonstige Interessensgemeinschaften, die da mit drauf gucken. Und es war eigentlich immer so, dass man sich darauf verlassen hat, dass das, was EY, also ein weltweiter Prüfungskonzern, da prüft, dass das auch stimmt und dass da auch entsprechend das gemacht wird, was gemacht werden soll. Dass da am Ende irgendwelche Kopien von Treuhandbelegen ausreichend oder nicht weiter geprüft wurden, jahrelang. Das sind natürlich dann alles so im Nachhinein so Sachen, wo man dann einfach dasteht und dann den Kopf schüttelt, wie sowas passieren kann. Aber klar, diese Testate waren schon eine große Absicherung.
Ja, und daran haben viele Menschen geglaubt und das hat ja zum Teil sogar zu Schicksalsschlägen geführt. Manche Anleger standen vor dem Nichts und wussten nicht mehr weiter.
Ja, manche Anleger, die haben uns geschrieben, dass sie ihre komplette Altersvorsorge in Wirecard-Aktien investiert haben. Andere haben das dem Konzernchef Markus Braun sogar auf der Hauptversammlung persönlich gesagt.
Und mit solchen Schicksalsschlägen werden alle die, die vielleicht etwas hätten bemerken können und müssen, ein Stück weit auch leben müssen.
Die Kleinanleger, die haben sich nicht nur auf die Prüfer verlassen, sondern auch auf die Experten von der BaFin und von der APAS.
Das sind die beiden Aufsichtsbehörden, die nun immer wieder genannt werden. Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die prüft zusammen mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, die Bilanzierung der großen Unternehmen.
Und die APAS ist die Abschlussprüferaufsicht. Sie soll sicherstellen, dass die Wirtschaftsprüfer selbst korrekt arbeiten.
Fakt ist, die Behörden haben im Fall Wirecard nicht frühzeitig Alarm geschlagen.
Darüber haben wir uns auch mit Frank Thelen unterhalten. Er ist einer der bekanntesten deutschen Investoren. Und auch er hat sich auf das Urteil der Prüfer und der Behörden verlassen, sagt er. Auch er hat mit Wirecard-Aktien Geld verdient, aber auch wieder verloren. Thelen, der kann nicht verstehen, wie EY so lange nicht öffentlich Alarm schlagen konnte.
Und dann wird er wirklich 10 Jahre lang attestiert und so offensichtlich betrogen, dass man nicht mal weiß, ob es irgendwo ein Konto gibt. Und heute EY immer noch Testate geben darf, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also das ist wieder dieses, entweder weil alle auch ja ehrlichen Unternehmen diese Bürde auf sich nehmen und diese Kosten und diese Zeit und dann so ein frappierender Fehler passiert irgendwie, also ich meine, oder Blindheit oder was immer es von denen war, aber es war ja nicht okay, es war ja nicht das... dass das so geschickt war, dass man das hätte gar nicht sehen können, sondern wenn man das prüft, war das ja anscheinend schon sichtbar, dass da Betrug ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt ja wohl, so wie ich es gehört habe, jetzt auch eine Sammelklage gegen EY, wo Leute dann sagen, weil ihr testiert habt, habe ich die Aktie gekauft. Bin kein Jurist, keine Ahnung, ob das durchgeht. Aber ich hoffe, das hat Konsequenzen für EY.
Das sagt Frank Thelen. Konsequenzen, tja, die könnten nicht nur vor Gericht für EY drohen.
Sondern auch von Kunden. Zumindest 2 große Mandanten von EY haben ihr Prüfungsmandat schon zurückgezogen oder das angekündigte Mandat nicht vergeben. Das sind die Commerzbank und die deutsche Banktochter DWS.
Für beide war der Fall Wirecard eine Blamage. Die Commerzbank, die hat einen Millionenkredit an Wirecard vergeben, den sie jetzt höchstwahrscheinlich abschreiben muss. Und die DWS, die hat Wirecard-Aktien in eigene Fonds gepackt und an ihre Kunden verkauft. Die haben nun auch Geld verloren und möglich ist, dass beide Unternehmen jetzt gegen EY klagen.
Das wird auf jeden Fall noch spannend und wir bleiben natürlich dran. Aber wir haben noch eine Erklärung versprochen und zwar, was ist der Unterschied zwischen einer normalen Jahresprüfung, so wie EY sie durchgeführt hat, und einer Sonderprüfung, wie sie KPMG durchgeführt hat. KPMG war ja dazugerufen worden, nachdem es immer wieder Verzögerungen mit der Prüfung 2019 gab, nicht zuletzt wegen Softbank.
Ja, Softbank, das ist eine japanische Firma, die gehört zu den größten Risikokapitalgebern und Investoren der Welt.
Softbank hatte 900 Millionen Dollar in Wirecard investiert, per Wandelanleihe. Zwar haben sie diese schnell weiterverkauft, aber als wichtiger Partner wollte Softbank sicher gehen, dass nichts an den vielen Vorwürfen dran war.
Ja, Softbank hat beim Vorstand auf eine Prüfung gedrungen und auch das entscheidende Gremium, der Aufsichtsrat um den neuen Kontrolleur Thomas Eichemann, haben Druck gemacht und dann kam es zur Sonderprüfung.
Auf Softbank und andere Investoren kommen wir in einer späteren Folge noch genauer zu sprechen.
Klar ist auf jeden Fall am Ende, da hat die Sonderprüfung das Ende von Wirecard eingeläutet.
Eine Sonderprüfung, wie sie KPMG gemacht hat, kann eine sogenannte forensische Prüfung umfassen. Das heißt, spezielle Abteilungen bekommen den Auftrag, ganz gezielt nach Fraud, also Betrug oder anderen wirtschaftskriminellen Handlungen zu suchen.
Alle großen Wirtschaftsprüfer haben solche forensischen Abteilungen. Da sind dann Experten dabei, Experten für Bilanzfälschung, für Geldwäsche, für Steuerhinterziehung und auch für Verstöße gegen andere Gesetze. Oft arbeiten dort auch ehemalige Kriminalpolizisten.
Dazu haben wir mit der Expertin für Wirtschaftskriminalität Susanne Grau aus der Schweiz gesprochen, wie eine solche Sonderprüfung aussehen sollte.
Also eine forensische Prüfung ist ja eine Sonderprüfung und diese Sonderprüfung, wenn sie nicht im Auftrage einer Behörde geschieht, das gibt es auch, das gibt es so viel ich weiß auch in Deutschland, aber normalerweise ist das eine private Sonderprüfung. Das heißt, der Auftraggeber ist das geprüfte Unternehmen selbst. Also das geprüfte Unternehmen hat einerseits den Wirtschaftsprüfer und der Wirtschaftsprüfer, der hat genau seine Aufgabe, er weiß genau, was er zu tun hat und ist jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz, ist er ein eingetragenes Organ. Also er hat gesetzliche Pflichten.
Kann das Unternehmen das auch selber veranlassen?
Auf der anderen Seite kann dasselbe geprüfte Unternehmen bei einem eigenen Anfangsverdacht, bei eigener Unsicherheit, ebenfalls noch eine forensische Prüfung in Auftrag geben. Das kann es beim eigenen Wirtschaftsprüfer tun oder es kann ein Zweitunternehmen dazuziehen, was sich eigentlich auch eher aufdrängt. Was es nicht gibt, ist, dass der Wirtschaftsprüfer selber quasi eine forensische Prüfung macht. Das würde ja sein Mandat, seinen Auftrag sprengen, weil er ist ja bezahlt vom Auftraggeber, vom geprüften Unternehmen. Das wäre eine Kompetenzüberschreitung. Das wird er auch nicht machen. Was er in seinem ordentlichen Prüfmandat Ende Jahr machen muss, wenn er das Gefühl hat, hier ist etwas nicht in Ordnung, dann muss er das geprüfte Unternehmen darauf natürlich ansprechen.
Ja, das ist ja dann wohl auch geschehen. Bevor Wirecard im April den Sonderprüfbericht vorgelegt hat, gab es ein wochenlanges Hin und Her zwischen den Prüfern und dem Konzern.
Das ist verständlich, denn die Ergebnisse, die waren brisant. KPMG hat, wie gesagt, festgestellt, dass die Existenz großer Teile der Umsätze und des Konzernvermögens in Asien weder bestätigt noch widerlegt werden kann. In der Folge ist dann der Kurs um ein Drittel eingebrochen.
Am 18. Juni, also zwei Monate später, sollte dann Wirecard die Jahresbilanz veröffentlichen, abgesegnet durch EY. Doch es kam anders. EY verweigerte das Testat, weil die Existenz von 1,9 Milliarden Euro an Konzernvermögen nicht bewiesen werden konnte.
EY entschied sich zu einem sehr besonderen Schritt. Die Prüfer forderten 4 Testüberweisungen über 110 Millionen Euro aus Manila. Und die kamen nie an. Und die Bankbestätigungen aus Manila, die stellten sich auch als gefälscht heraus.
Es lag also wohl ein Kriminalfall vor, wie Konzernchef Markus Braun in seiner letzten öffentlichen Erklärung sogar selbst eingestehen musste.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Tja, dann ging es Schlag auf Schlag. Am 19. Juni ist Markus Braun zurückgetreten. Am gleichen Tag soll seine rechte Hand, Asienchef Jan Masalek, die Flucht angetreten haben. Am 23. Juni wird Markus Braun festgenommen und am 25. Juni meldet Wirecard Insolvenz an.
Die Frage, die sich viele stellen, hätte diese Insolvenz möglicherweise verhindert werden können, wenn man die Kontobelege in Asien früher als gefälscht erkannt hätte? Eigentlich müsste es für solche Überprüfungen doch Regeln geben und das wollte ich auch einmal von meinem Kollegen Bert Fröndhoff wissen.
Kleines Beispiel kann man sagen, passt ganz sehr gut zu Wirecard. Gibt zum Beispiel die Prüfungsnorm 301 vom IDW. Die sagt eben ganz klar, dass wenn ein Prüfer ein Konto eines Mandanten prüfen muss, dann kann er sich nicht darauf verlassen, dass der Mandant ihm was vorlegt, sondern er muss selber persönlich oder auf eigene Initiative zu dem Kreditinstitut, das Kreditinstitut anschreiben und sich diese Seitenbestätigung anfordern. Das ist also das, was in so einer Norm steht, die das IDW festlegt.
Zu der Frage, wie genau Wirtschaftsprüfer auch bei solchen Belegen hinschauen müssen, darüber wollten wir auch mit der Organisation sprechen, die für das Regelwerk sorgt, an das sich die Wirtschaftsprüfer hierzulande halten müssen.
Und das ist das Institut der Wirtschaftsprüfer IDW. Es kümmert sich um Aus- und Weiterbildung und definiert die Kriterien, nach denen Wirtschaftsprüfer in Deutschland arbeiten.
Wir haben mit dem Vorstandschef dort gesprochen, Klaus-Peter Naumann.
Und wir wollten von ihm wissen, wie genau muss man denn Treuhandvermögen prüfen?
Wenn ich in einem Abschluss sehe, da gibt es ein besonders hohes Finanzvermögen, dann muss ich im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses unter anderem das Vorhandensein dieses Vermögens prüfen. Also ich muss prüfen die Echtheit dieses Bilanzpostens.
Okay, aber wie genau muss ich denn jetzt hinschauen? Welche Prüfungstiefe ist ausreichend? Hängt das auch von der möglichen Schwere der Probleme oder Vorwürfe ab?
Richtig, hängt ab von der Risikosituation. Ich meine, ich werde an den Nachweis von 2 Milliarden Euro Vermögen bei einem gleich großen Unternehmen andere Anforderungen stellen als an den Nachweis eines Vermögens von 2 Millionen, die irgendwo liegen. Ich habe eine andere Risikosituation, ob das Geld bei der Deutschen Bundesbank liegt oder ob es bei einem Treuhänder liegt, der irgendwo auf dieser Welt ansässig ist. Und je höher die Risiken werden, desto mehr Nachweise wird der Prüfer einholen müssen, um zu überzeugenden Nachweisen zu gelangen, dass die vom Unternehmen gewählte Bilanzierung richtig ist.
Verstehe ich das richtig? Bei externen Vorwürfen besonders kritisch hinzuschauen, das ist schon Teil der normalen Bilanzprüfung.
Das heißt, die Aufdeckung von Bilanzbetrug gehört zu den Aufgaben der Abschlussprüfung. Jetzt ist es immer schwer, betrügerische Fälschungen von Unterlagen nachzuweisen. Und das wird umso schwerer, je, ich sag mal, krimineller die Machenschaften sind, je stärker Menschen innerhalb des geprüften Unternehmens zur Verschleierung oder zur Fälschung des Abschlusses mit Externen außerhalb des Unternehmens zusammengearbeitet haben. Ob der Abschlussprüfer im vorliegenden Fall alle seine beruflichen Pflichten erfüllt hat, wird man jetzt untersuchen müssen. Und da ist, denke ich, im Moment die unabhängige Abschlussprüferaufsicht, die APAS, genauso gefordert wie gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft.
Sehen Sie denn jetzt ein Problem, dass Fälle wie der von Wirecard das Renommee und auch das Vertrauen in die Abschlussprüfung in Deutschland beschädigen?
Ich sehe diese Gefahr. Ein Fall wie Wirecard löst berechtigterweise die Frage aus, ob die Abschlussprüfung pflichtgemäß durchgeführt wurde. Das ist eine Frage, die uns hier im IDW auch sehr interessiert. Solange diese Frage nicht geklärt ist, belastet sie potenziell das Renommee unseres Berufsstands. Wir setzen uns als IDW deshalb dafür ein, dass dieser konkrete Fall vorbehaltlos unabhängig aufgeklärt wird durch die APAS, gegebenenfalls durch die Staatsanwaltschaft. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ich wehre mich gegen Vorverurteilung des Abschlussprüfers im konkreten Fall. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die muss auch hier für den Abschlussprüfer gelten. Sollte man allerdings bei der weiteren Untersuchung feststellen, dass der Abschlussprüfer oder einzelne handelnde Personen ihre Pflichten tatsächlich verletzt haben, ich spreche hier bewusst im Konjunktiv, dann ist dieses angemessen zu sanktionieren. Der Sanktionsrahmen der APAS reicht hier bis hin zur Möglichkeit, zeitlich befristete Berufsverbote auszusprechen. Und dann muss ein solcher Sanktionsrahmen auch genutzt werden.
Okay, aber wenn ein Wirtschaftsprüfer jetzt einen konkreten Verdacht hegt, an wen muss er sich denn wenden?
Er wendet sich an den Aufsichtsrat und er hat keine Möglichkeit, eine weitere Stelle zu adressieren.
Das heißt, selbst wenn er auf eine Straftat stößt, dann darf er damit nicht zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft gehen?
Genau so ist es. Das ist ihm gesetzlich verboten. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es eine solche Meldepflicht, wie wir sie heute schon bei Banken und Versicherungen haben, gegenüber einer zuständigen Behörde geben sollte. Wahrscheinlich wäre dabei als erstes an die BaFin zu denken. Wir müssen dann aber der BaFin natürlich auch Kompetenzen einräumen, mit entsprechenden Feststellungen umzugehen, also entweder selbst tätig zu werden oder ihrerseits die Staatsanwaltschaft einzuschalten.
Ja, Moment, aber wenn der Wirtschaftsprüfer jetzt auf Straftaten stößt, auf Hinweise auf Straftaten, die nichts mit der Aufstellung der Jahresbilanz zu tun haben, dann darf er sich doch aber wahrscheinlich schon an die zuständige Polizeidienststelle wenden, oder?
Nein, auch das darf er nicht.
Was ist, wenn der Prüfer denn zum Beispiel erfährt, dass der Vorstandschef seine Geliebte erschlagen hat? Muss er das auch für sich behalten?
Dem Aufsichtsrat sagen.
Und der darf dann zur Polizei gehen?
Das muss der Aufsichtsrat entscheiden. Ich als Abschlussprüfer darf dieses jedenfalls nicht.
Sagt IDW-Chef Naumann. Felix, ich muss dir wirklich sagen, dass die Wirtschaftsprüfer da so wenig Möglichkeit haben, das ist schon irgendwie befremdlich.
Das stimmt und deswegen fordert der IDW auch, dass die Wirtschaftsprüfer selbstständig zu einer Staatsanwaltschaft oder einer anderen geeigneten Stelle gehen können, um Unregelmäßigkeiten anzuzeigen. Noch einmal Naumann.
Was wir aus dem Fall Wirecard lernen ist, der Fall Wirecard ist potenziell ein Fall von bandenmäßigem Betrug, von organisierter Kriminalität, der das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland zerstört, im Inland und vor allen Dingen im Ausland. Dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten, ist aus meiner Sicht liegt im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb meinen wir, dass es zur Verfolgung von Verdachtsfällen auf organisierte Kriminalität, die der Abschlussprüfer sieht, eine Bundeszuständigkeit geben sollte. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, das Bundeskriminalamt, das entsprechende Dinge dann untersucht, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit einer zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft oder vielleicht sogar mit dem Generalbundesanwalt.
Das ist ja schon ziemlich konkret. Fragt sich, was davon kann und wird zügig realisiert werden können.
Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der macht öffentlich zumindest Druck. Kürzlich hat er einen Aktionsplan vorgelegt. Auf 6 Seiten steht da, was der Minister vorhat.
Vorgelegt hat Scholz ihn einen Tag vor dem ersten Treffen des Untersuchungsausschusses, der den Fall Wirecard ja untersuchen soll. Dort sollen auch Wirtschaftsminister Altmaier und sogar die Kanzlerin Rede und Antwort stehen. Und es gibt eine Arbeitsgruppe mit dem Justizministerium und dem Wirtschaftsministerium, die weitere Schritte erarbeiten soll.
Jemand, der ganz nah dran ist, ist unser Berlin-Korrespondent Jan Hildebrand. Und auch ihn haben wir um seine Einschätzung gebeten.
Also ich halte diesen Aktionsplan für eher eine Show, ein bisschen PR in eigener Sache. Denn er wurde ja just einen Tag, bevor der Untersuchungsausschuss sich konstituiert hat, dann von dem Finanzminister Scholz und der Justizministerin Lambrecht vorgestellt. Also da war mein Eindruck, man wollte so ein bisschen der sich anbahnenden Kritik, die es natürlich rund um diesen Untersuchungsausschuss und die Auftritte dann dort der Oppositionspolitiker gab, da wollte man so ein bisschen vorab mal zeigen, wir machen was, wir tun was.
Das heißt, es bleibt spannend, sowohl was am Ende mit den Wirtschaftsprüfern passiert,
als auch, ob aus der großen Aufregung in Berlin über den Fall Wirecard bis zum nächsten Sommer irgendwelche konkreten Gesetze werden.
Das führt uns zum Fokus unserer nächsten Episode. Die Politik. War sie im Fall Wirecard blauäugig, nicht gut genug im Thema, vielleicht sogar beeinflussbar oder einfach nur gute Hoffnung?
Ja, wir schauen in die Hinterzimmer der Macht. Zum Beispiel, wie Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg als Lobbyist für Wirecard direkt zur Kanzlerin vordringen konnte und fragen, wie das politische Berlin grundsätzlich funktioniert.
Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen.
Wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Nico Fecke von Professional Podcasts und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt.
Und wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falls Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich bin Ina Karabas und wir sind vom Handelsblatt.